Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2019, Folge 33. Der deutsche Wald ist eine Plantage. Von Peter Wohlleben aus Stern Nummer 35 vom 22.08.2019. Gelesen von Alexander Gamnitzer. Millionen Bäume in Deutschland sind zu geschwächt, um den Folgen des Klimawandels standzuhalten. Schuld hat auch die rücksichtslose Forstwirtschaft. Am Rand einer Wiese in meinem Revier steht eine alte Buche. Schon im trocken heißen Sommer 2018 warf sie ihre Blätter ab und ich hielt sie für verloren. Doch die meisten Zweige trugen 2019 wieder Blätter, etwas kleiner zwar als normal, der Baum schien sich zu erholen. Aber ich fürchtete, dass er einer weiteren Hitzewelle nicht würde standhalten können. Dass der Baum überhaupt so ramponiert wurde, liegt an seiner Einsamkeit. Als typischer Urwaldbaum liebt er eigentlich den Kontakt mit Artgenossen, möchte seine Wurzeln mit denen der Nachbarn verbinden. Zweck ist nicht nur der Austausch von Nachrichten, etwa über drohende Insektenattacken. Nein, bei Bedarf wird so auch hilfsbedürftigen Bäumen Zuckerlösung hinübergepumpt. Das Netzwerk aus Wurzeln und Pilzen wurde von der Zeitschrift Nature schon in den 1990er Jahren World Wide Web getauft. Doch diese Buche steht allein, weil eine Wiese nun mal kein Urwald ist. Allein stehen in Deutschland auch Millionen anderer Bäume, nicht nur in Parks, sondern auch in Wäldern, die praktisch allesamt unnatürlich aufgelichtet sind oder viel zu jung, um ihre Aufgaben wahrzunehmen. Grund ist der Holzhunger unserer Gesellschaft, die den vermeintlichen Öko-Rohstoff in immer größeren Mengen konsumiert. Ein Wald jedoch, in dem das soziale Miteinander der Bäume nicht mehr funktioniert, wird anfällig. Schmetterlingsraupen überfallen Kiefern und Eichen und fressen sie kahl. Aggressive importierte Pilze infizieren Wurzeln, Rinde und Blätter und bedrohen nun, nach dem Sterben der Ulmen, auch das Leben vieler Eschen. Und die Rekordtemperaturen der vergangenen Sommer, verbunden mit einer ebenso rekordverdächtigen Trockenheit, geben den Wäldern den letzten Rest. Neben den schon vertrauten Opfern, den Fichten und Kiefern, rafft es nun sogar stabil geglaubte Buchenwälder dahin. Ist dies das Ende der Natur in Mitteleuropa, wie wir sie gekannt haben? Ich denke nicht. Und ich hoffe sogar, dass die Hitzewellen in diesem und letztem Jahr das längst überfällige Ende der konventionellen Forstwirtschaft einläuten. Diese machte aus Wäldern Forste, anfällige Kunstgebilde, die dem beginnenden Klimawandel kaum noch gewachsen sind. Die steigenden Temperaturen legen Schwächen im System offen, die sich seit Jahrzehnten immer weiter verschärft haben. Eine der Schwächen heißt Plantage. Während die einstigen Urwälder aus mächtigen Laubbäumen bestanden, setzt sich unsere grüne Lunge heute überwiegend aus Nadelbäumen zusammen. Fichten, Kiefern, aber auch Lärchen und Douglasien wurden ordentlich in Reih und Glied gepflanzt, von Unkraut sowie störenden Laubbäumen wie Birken befreit, um als makellose Stämme im Sägewerk zu enden. Ursache dieser Monotonie in deutschen Wäldern ist ausgerechnet die Erfindung der Nachhaltigkeit. Sie feierte 2013 ihr 300-jähriges Jubiläum und geht auf den sächsischen Oberberghauptmann Hans Karl von Karlowitz zurück. Dieser sorgte sich um die Bergwerke, denn zum Abstützen der Stollen brauchte man Balken. Die ausgeplünderten Wälder seiner Heimat konnten kaum noch etwas liefern, und so plädierte er für eine geregelte Forstwirtschaft. Nie sollte mehr Holz geerntet werden, als nachwächst. Dazu teilten die Forstbehörden die Wälder in Planquadrate ein. Jedes hatte eine Baumart eines Alters, so dass leicht kontrolliert werden konnte, ob zu viel abgeholzt und zu wenig gepflanzt wurde. Dieses System gilt prinzipiell bis heute. Aus Sicht der Rohstoffversorgung war das ein schlüssiges und gutes Konzept. Allerdings leistet eine so gelebte Nachhaltigkeit nicht mehr, als jeder Bauer auf seinem Maisacker vollbringt. Auch der erntet jedes Jahr ähnliche Mengen, wirtschaftet nach heutigem Verständnis von Umwelt aber kaum nachhaltig. Wahre Nachhaltigkeit würde bedeuten, Ökosysteme mit allen ihren Tieren, Pflanzen, Insekten und Mikroorganismen, von deren Arbeit wir Menschen so profitieren, für zukünftige Generationen zu erhalten. Für Mitteleuropa hieße das, Buchen-Urwälder mit über 30 weiteren Baum- und Tausenden von Tierarten. Hieße. Denn über die Hälfte der Wälder in Deutschland besteht derzeit aus Fichten, Kiefern und anderen Nadelbäumen. Und selbst dort, wo sich Laubbäume ausbreiten dürfen, geschieht dies häufig in Form von monotonen Pflanzungen mit nur ein oder zwei Baumarten. So wenig eine Teakplantage ein tropischer Dschungel ist, so wenig ist ein Eichenforst ein heimischer Wald. Diese Kunstgebilde waren und sind anfällig. Natur ist schonungslos direkt. Dort, wo der Mensch von der Ideallinie abweicht, zeigt sie immer wieder, wohin sie will. Nadelbäume lieben das kühle, feuchte Nordeuropa oder die Hochlagen der Gebirge. In die warmen Ebenen gepflanzt, leiden sie unter sommerlicher Hitze, können sich geschwächt kaum noch der Attacken durch Borkenkäfer oder Pilze erwehren. Normalerweise würden sie die sich einbohrenden Insekten mit einem Tröpfchen Harz ertränken und gleichzeitig ihre Nachbarbäume mit einer Duftsprache vorwarnen, damit diese ihr Abwehrsystem hochfahren können. Doch ohne Wasser im Boden geht den Bäumen im Stamm gleichsam die Spucke aus. Bohrt sich ein Insekt in die Rinde, so kommt nichts. Daraufhin entlässt der Käfer einen chemischen Jubelruf. Das Buffet ist eröffnet. Hunderte seiner Kollegen kommen hinzu und attackieren den Baum, dessen Schicksal besiegelt ist. Die Käfer und ihre Larven fressen die unteren Rindenschichten und enthäuten damit den Stamm. Ist eine Fichte erledigt, wird die nächste überfallen. Schnell sind ganze Waldstücke abgestorben, und kommt eine Dürre wie 2018 und 2019 hinzu, so ist die Katastrophe komplett. Doch Käfer sind nicht die einzigen Helfer der Natur, die geschwächte Bäume eliminieren. Ihr zweiter Mitarbeiter sind Stürme. Das Navi der Bäume, Wurzelspitzen. Gepflanzte Bäume sind generell dauerhaft geschädigt. Ihre Wurzeln werden in den Baumschulen beschnitten, um sie besser transportieren und im Wald einpflanzen zu können. Während ein natürlich gewachsenes Bäumchen von 50 cm Höhe eine Wurzel mit mehr als einem Meter Ausdehnung besitzen kann, ist Baumschulware meist auf weniger als 30 cm zurechtgestutzt. Dabei werden auch die empfindlichen Wurzelspitzen abgeschnitten. Dort befinden sich gehirnähnliche Strukturen, mit denen sich der Baum im Boden orientiert. Zwar können sich die beschnittenen Wurzeln wieder regenerieren, aber nicht mehr mit den alten Fähigkeiten. Als Resultat wurzeln viele solcher Setzlinge zeitlebens flach. Kein Wunder, dass sie später als ausgewachsener Baum leichter einem Sturm zum Opfer fallen. Die Buche in meinem Revier, die ich eingangs beschrieben habe, ist nicht gepflanzt worden. Ansonsten wäre sie wahrscheinlich schon tot. Sie hat ein intaktes Wurzelwerk und konnte nur deshalb in ihrer misslichen Lage überleben, weil sie tief ins Erdreich eingedrungen ist und so die letzten Wasserreserven nutzt. Die in der Branche als Brotbaum bezeichnete Fichte, häufigste Baumart in unseren Forsten, war in Wahrheit schon lange eher Fluch als Segen. Bereits vor den trockenen Sommern 2018 und 2019 hatten laut Holzstatistik fast 60% dieser Bäume Schäden durch Sturm oder Borkenkäfer. Der größte Teil von ihnen wurde somit im Zuge von Katastrophen auf den Markt gebracht. Immer dann bricht der Preis für die Nadelhölzer durch das Überangebot ein, verdienen Waldbesitzer kaum noch Geld mit ihrer verderblichen Ware. So etwa im Jahr 1990, als der Orkan Wiebke zusammen mit weiteren Stürmen mindestens 60 Millionen Kubikmeter Holz in Form von Bäumen zu Boden warf, die zwangsweise verkauft werden mussten. Zum Vergleich, das Dürrejahr 2018 endete mit nur etwa halb so vielen toten Nadelbäumen und stellte damit keinen Negativrekord dar. Der übliche Ausweg, damals wie jetzt, es wird nach Subventionen gerufen. Diese werden umso leichter gewährt, je eher die Bevölkerung die Situation als Umweltdrama erkennt, was ein Zusammenbruch von Plantagen aber nicht ist. Hubschrauber versprühen Gift. Förster bringen in Zeiten des Klimawandels entschuldigend vor, dass es die Vorfahren seien, die diese grünen Wüsten zu verantworten hätten. Schließlich sei es vor allem dem Zweiten Weltkrieg und der Nachkriegszeit geschuldet, dass dringend Bauholz benötigt wurde. Das war damals Mangelware, so dass der ganze Berufsstand im Zeichen des Wiederaufbaus möglichst rasch den verlangten Rohstoff bereitstellen wollte und auf jeder verfügbaren Fläche schnell wachsende Nadelhölzer pflanzte. Doch das ist zu kurz gesprungen. In den 1970er Jahren betrieben Deutschlands Förster und Waldbesitzer mit unvorstellbarer Härte die Beseitigung von Laubbäumen. Hubschrauber flogen über tausende Quadratkilometer Waldbestände und versprühten Tormona, ein Entlaubungsmittel, das ein Bestandteil des im Vietnamkrieg eingesetzten Agent Orange war. Über die Dioxinverunreinigungen in den Böden, in Vietnam bis heute wegen der Giftigkeit ein großes Thema, herrscht hierzulande Schweigen im Walde. Zu Beginn meiner Ausbildung zum Förster lernte ich noch 1983, wie man Buchen mit in den Stamm eingeschlagenen Glasampullen vergiftet. Falls Sie sich fragen, wieso die Bäumchen nicht einfach abgesägt und als Brennholz verwendet wurden, lautet die nüchterne Antwort: Brennholz war bei billig verfügbarem Heizöl nicht mehr gefragt. Der Einsatz von Waldarbeitern mit Motorsägen zu teuer. Die Stürme Vivian und Wiebke brachten 1990 die ökologische Wende im Wald. Als die Orkane über Deutschland hinwegfegten und ganze Waldgebiete umwarfen, brach die Nadelholzwirtschaft in Deutschland auf Jahre zusammen. Bundesweit wurden Aufforstungsprogramme aufgelegt, mit denen der Anteil von Buchen und anderen Laubbäumen deutlich erhöht werden sollte. Ich freute mich als junger Förster, dass ich an der ökologischen Wende mitarbeiten durfte. Doch dann geriet das Desaster der Stürme langsam wieder in Vergessenheit, und die Stimmen von Forstwissenschaftlern mehrten sich, doch die Nadelbäume nicht zu verteufeln. Schließlich sei die Industrie auf eine entsprechende Versorgung angewiesen. Dazu muss man wissen, bis ein gepflanzter Baum als fertiger Stamm im Sägewerk landet, vergehen im Idealfall mindestens 80 Jahre. Wer weiß schon so lange im Voraus, was im Jahr 2100 gebraucht wird? Bauen kann man mittlerweile außerdem nicht nur mit Eiche, sondern auch mit Buche, so dass die Argumente für den Anbau von Fichten und Kiefern schwächer werden. Mir ist schleierhaft, wieso eine ganze Branche an Risikobaumarten festhält, die in weiten Teilen Deutschlands so heimisch sind wie Ölpalmen auf Borneo. Egal. Die Branche gierte weiter nach Nadelholz, und vor den beiden Hitzesommern 2018 und 2019 gerieten die Fehler der Vergangenheit allmählich endgültig in Vergessenheit. Zu viele Buchen und Eichen empfanden etliche Forstverwaltungen als lästiges Übel. Immer häufiger war das hässliche Wort von der Verbuchung zu hören, der Verunkrautung der Wälder durch die hier eigentlich heimische Buche. Unkraut gehört beseitigt, und so wundert es nicht, dass in Fachmagazinen Methoden zur Reduzierung dieser Laubbäume in Beständen, in denen sie zusammen mit Fichte vorkommt, gezeigt werden. Ein schlechtes Gewissen hatten weder Förster noch die Öffentlichkeit. Schließlich galt Forstwirtschaft schon allein deshalb als ökologisch, weil der Rohstoff Holz in seiner Verwendung CO2-neutral ist. Die Rechnung geht so: Ein gepflanzter Baum nimmt im Laufe seines Lebens CO2 aus der Luft auf und baut den Kohlenstoff in sein Holz ein. Wird dieses Holz dereinst verbrannt, so kann es nicht mehr CO2 freisetzen, als der Baum beim Wachstum aufgenommen hat. Das ist ein perfekter neutraler Kreislauf. Im Urwald passiert dasselbe. Schließlich werden tote Stämme von Pilzen und Bakterien zersetzt, die dabei ebenfalls gespeichertes CO2 freisetzen. Da ist es doch sinnvoller, das Holz vorher zu nutzen und damit Öl oder Kohle zu ersetzen. Doch was auf den Baum bezogen logisch klingt, stimmt nicht mit den Beobachtungen von hunderten Wissenschaftlern überein. Sie stellten 2008 in der Studie Carbo Europe IP fest, dass sich selbst überlassene Urwälder große Mengen des eingelagerten Kohlenstoffs dauerhaft speichern. Zum einen, weil die Bäume viel älter und dicker werden als in unseren Plantagen, zum anderen, weil im Boden Kohlenstoff in Form von Humus angereichert wird. In tieferen, kühlen Schichten des Erdreichs angekommen, wird er nicht mehr von Bakterien und Pilzen angetastet. Werden solche Wälder durch Forstwirtschaft aufgelichtet, dann erwärmen sich auch diese Bodenschichten. Die Kleinstorganismen feiern wahre Fressgelage und bauen den Humus innerhalb weniger Jahre bis auf kümmerliche Reste ab. Dabei werden große Teile des CO2 wieder freigesetzt. Der einstige CO2-Speicherwald wird so zum Klimaproblem. Bereits seit 1990 nimmt seine Fähigkeit, das Treibhausgas zu binden, kontinuierlich ab. Und verschiedene Modelle gehen davon aus, dass der deutsche Wald in den kommenden 4 Jahrzehnten sogar zur CO2-Quelle wird. Selbst das, was die Bäume im Holz einlagern, wird früher oder später wieder in die Atmosphäre entlassen. Kurzlebige Holzprodukte wie Papier speichern das Treibhausgas nur Wochen und selbst langlebige Güter wie Möbel kaum mehr als 1 Jahrzehnt. Noch schneller werden Klimagase bei der Verbrennung freigesetzt, teils sogar in Kraftwerken, um Ökostrom zu produzieren. Mehr als die Hälfte der gefällten Bäume endet im Feuer. Stählerne Ungetüme zerstören den Boden. Eine weitere Änderung bedroht seit 1990 die Wälder: Holzerntemaschinen. Nach den großen Stürmen übernahm ich mein Revier in der Eifel und erlebte, wie die stählernen Ungetüme Einzug in die Forstbetriebe hielten. Mit ihrer Hilfe konnten die unzähligen Bäume rasch aus dem Wald geholt werden. Damit ihr Greifarm jeden Stamm erreicht, werden viele Forste in 16-Meter-Streifen eingeteilt, an die sich eine 4 Meter breite Schneise anschließt, auf der die tonnenschweren Kolosse fahren. Durch ihr Gewicht verformt und verdichtet sich der Boden bis in große Tiefen. Die Poren werden zerquetscht, der Sauerstoffgehalt sinkt rapide ab, sodass das Tierleben im Boden erstickt. Schlimmer noch, anschließend speichert der Boden kaum noch Wasser. Doch in Mitteleuropa regnet es im Sommer grundsätzlich zu wenig, um Wald am Leben zu erhalten. Er braucht dazu die gespeicherten Winterniederschläge, die intaktes Erdreich wie ein Schwamm aufsaugt und in den warmen Monaten wieder abgibt. Fährt eine Erntemaschine über das fragile Gebilde, dann wird gleichsam der Tank der Bäume zusammengedrückt. Wenige Wochen Dürre reichen dann, um den Wald an den Rand des Zusammenbruchs zu bringen. Wie dramatisch die Zerstörungen bereits fortgeschritten sind, zeigt eine Meldung der Forstlichen Versuchsanstalt Baden-Württemberg. Sie kam zu dem Schluss, dass in diesem Bundesland etwa 1/3 der Waldböden Fahrspuren von Maschinen aufweisen, und zwar außerhalb der Schneisen. Zusammen mit diesen ist demnach etwa die Hälfte der Böden schwer geschädigt, und das in einem Bundesland, das in Sachen Wald als fortschrittlich gilt. Die Klimabilanz unserer grünen Lungen ist aufgrund massiver Aufforstung mit Nadelbäumen lange nicht mehr positiv. Kim Nautz vom Max-Planck-Institut für Meteorologie fand zusammen mit ihrem Team heraus, dass die Tätigkeiten der Förster in Europa trotz massiver Aufforstungen in den vergangenen 260 Jahren keine positive Klimawirkung entfalteten. Sondern ganz im Gegenteil, in Summe die sommerlichen Temperaturen um etwa 0,1 Grad ansteigen ließen. Dazu kamen die Dürrejahre 2018 und 2019. Sie ließen Millionen von Bäumen absterben, vorwiegend in Fichten- und Kiefernplantagen. Gewiss, es traf auch Buchen, Eichen und andere Laubbäume. Selbst die geschützten und nicht bewirtschafteten Buchenwälder des Nationalparks Hainich, eine wirklich besorgniserregende Entwicklung. Doch die meisten betroffenen Laubbäume standen in stark aufgelichteten Beständen, in denen zudem Erntemaschinen ihr Unwesen getrieben hatten. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND, warnt vor dem Waldsterben 2.0. Die Förster stimmen ein und fordern einen Umbau der Wälder zu mehr Natürlichkeit. Statt die eigenen Fehler einzugestehen, gründeten einige zusammen mit Waldbesitzern die Bewegung Foresters for Future und versuchten sich so bei den protestierenden Jugendlichen einzureihen. Damit treten die Förster als Opfer auf. Doch wer soll dann der Täter sein? Ein Großteil der deutschen Wälder ist schließlich in der Hand der grünen Beamten, selbst viele Privatwälder. Der Holzmarkt wird so stark von Forstbehörden beherrscht, dass das Bundeskartellamt diese Strukturen schon seit Jahren zu zerschlagen versucht, mit mäßigem Erfolg. Nebenbei sind staatliche Verlautbarungen zum Zustand der Wälder und zur Holznutzung von Werbung im Dienste der Holzvermarktung kaum zu trennen. Wie sollen die Bürger so ein objektives Bild vom Zustand der Wälder erhalten? Kontrolliert wird die Einhaltung der Gesetze bei der Holzernte und den Aufforstungen ebenfalls von denselben Behörden. Hand aufs Herz, würden Sie sich selbst anzeigen, wenn Sie gegen Vorschriften verstoßen würden? Kritiker werden verachtet. Diese einseitigen Strukturen erschweren einen Wandel, lassen jede Diskussion über echte Neuerungen schon im Keim ersticken. Dazu braucht man eine zweite Meinung. Doch woher sollte sie kommen? Die allermeisten Försterinnen und Förster sind ja im Staatsdienst. Und die wenigen konsequent ökologisch wirtschaftenden Ausnahmen, wie etwa die Stadtforstämter in Lübeck oder Göttingen, gelten als Rebellen, die verachtet werden. So steht der Wald, ramponiert und ungeschützt da und muss mit den Folgen des Klimawandels klarkommen. Dürre und Hitze, aber auch Brände. So vernichtete Feuer im brandenburgischen Treuenbrietzen im Hitzesommer 2018 mehr als 3 Quadratkilometer Wald. Wald? Es waren Kiefernplantagen, die dort abbrannten. Doch den größten Schaden richtete nicht etwa das Feuer an. Überraschenderweise standen die meisten Bäume noch, als sich der Rauch nach den Löscharbeiten verzogen hatte. Zwar war ein Großteil der Stämme durch die Hitze abgestorben, doch immerhin hatten überall eingestreut einzelne Exemplare überlebt. Das wäre eine gute Basis für neuen, echten Wald gewesen. Selbst totes Holz ist wertvoll, weil es Wasser speichert und für Windruhe am Boden sorgt. Dadurch wird die wertvolle Feuchtigkeit nicht weggeweht, sondern kommt den zahlreich keimenden kleinen Kiefern, aber auch Espen, Birken, Ahornen und Eichen zugute. Oder käme. Denn bis auf eine kleine Versuchsfläche der Stadt Treuenbrietzen ließen die Waldbesitzer die Bestände mit Erntemaschinen abräumen. Als ob das noch nicht genug gewesen wäre, pflügten die Besitzer anschließend den Boden komplett um und pflanzten bis auf wenige Ausnahmen wieder Kiefern. Echte Naturwälder Mitteleuropas können gar nicht großflächig brennen. Während Fichten und Kiefern voller Harze und Terpene sind, mithin gefüllten Benzinfässern gleichen, entzündet sich in einem Laubwald höchstens die trockene Laubstreu. Große Brände weisen also, wie die Borkenkäfer, auf forstliche Missstände hin. Die aufgezählten Ursachen der derzeitigen Waldmisere, so deprimierend sie sich lesen, sind streng genommen ein Grund zu neuer Hoffnung. Denn der Klimawandel zeigt nur auf, dass viele Bäume bisher in einer Art Massenbaumhaltung dahinvegetieren. Echter Wald hingegen sollte mit der aktuellen Erwärmung noch zurechtkommen. Das darf nicht als Freibrief verstanden werden. Die Entwicklung ist dramatisch und wird ohne eine drastische Reduzierung der Treibhausgase ein schlechtes Ende nehmen. Doch wir alle starren viel zu sehr auf das CO2 und vergessen dabei, dass die Natur sich eigentlich gut gegen die Erwärmung wehren kann. Lasst den Wald in Ruhe. Neuere Untersuchungen der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde und des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung zeigen, dass speziell alte Laubwälder einen ganz enormen Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Nicht nur, dass sie fortwährend CO2 einlagern, nein, ihr wertvollerer Beitrag ist die Kühlung der Landschaft. Wasserdampf entströmt den unzähligen Blättern und kühlt dieses Ökosystem so stark herunter, dass der Unterschied der Oberflächentemperaturen zum benachbarten Agrarland im Sommer bis zu 10 Grad betragen kann. Zudem gibt es Hinweise, dass es über solchen Wäldern mehr regnet. Die Krux: Wir haben kaum solche Wälder. Und die aktuellen Planungen der Bundesregierung sehen eher vor, noch mehr Holz zu verbrauchen. So lud Julia Klöckner am 1. August 2019 5 CDU-Forstminister ein, um die Moritzburger Erklärung zu verabschieden. Im Kern ist es ein Masterplan, um Gelder zu akquirieren, die die aktuelle Plantagenwirtschaft stützen sollen. Dazu brauche man unter anderem auch fremdländische Baumarten und Forschung zu Neuzüchtungen. Kein Wort wurde über die Fehler der Vergangenheit verloren, kein Gedanke an die alten Laubwälder und ihre Robustheit verschwendet. Mehr als 70 ökologisch orientierte Wissenschaftler und Waldexperten waren darüber so erbost, dass sie einen offenen Brief an die Ministerin verfassten, in dem sie von der Moritzburger Bankrotterklärung sprachen und dazu aufforderten, den Wald nicht länger als Holzfabrik zu behandeln. Dabei wäre die Lösung ganz einfach. Sie heißt CO2-Steuer. Wenn der Ausstoß von klimawirksamen Gasen besteuert wird, dann sollte nicht ein Teil dieser Gelder der Forstwirtschaft zugutekommen, wie diese das lautstark fordert. Nein, Holz sollte ebenso wie Kohle, Öl und Gas taxiert werden. In Summe ist seine Bilanz so schmutzig wie Kohle. Es sei denn, es stammt aus wirklich ökologischer Bewirtschaftung. Nur solche Waldbesitzer sollten belohnt werden, die ihre Bäume im Wald lassen. Davon abgesehen geht es längst nicht mehr um die Gewinnung von Holz, sondern um die Frage, ob wir im Jahr 2100 überhaupt noch Wald haben. Genau weiß das niemand. Aber es gibt eine gute Option. Wir überlassen die Steuerung der Prozesse weitgehend der Natur. Ansätze dazu können im Stadtforstamt Lübeck besichtigt werden, wo viele bewirtschaftete Waldbestände wie Reservate aussehen. Knut Sturm, dem der Wald als Forstamtsleiter untersteht, möchte die Holzernte so betreiben, dass es die Natur gar nicht merkt. Dazu lässt er den Wald selbst entscheiden, welche Bäume wo wachsen möchten. Das sind vor allem Buchen, Eichen und Hainbuchen, gemischt mit vielen weiteren heimischen Arten. Es wird sehr wenig durchforstet und schon gar nicht kahlgeschlagen. Zusätzlich enthält der Wald eine Reihe von Reservaten, in denen Bäume ihr wildes Leben völlig ungestört leben dürfen. So stelle ich mir den idealen Wald in ganz Deutschland vor. Möglich wäre ein sofortiger, großflächiger Wechsel auf solche ökologischen Bewirtschaftungsmethoden, wenn wir den Erhalt der Wälder und nicht die Holznutzung an die erste Stelle setzen würden. Das hat übrigens schon das Bundesverfassungsgericht 1990 anlässlich eines Urteils ausgeführt, in dem es um öffentlichen Wald, immerhin über die Hälfte der Fläche, und die Holzvermarktung ging. Die Bewirtschaftung des Körperschafts- und Staatswaldes dient der Umwelt- und Erholungsfunktion des Waldes, nicht der Sicherung von Absatz und Verwertung forstwirtschaftlicher Erzeugnisse. Die staatliche Forstpolitik fördert im Gegensatz zur Landwirtschaftspolitik weniger die Betriebe und die Absetzbarkeit ihrer Produkte als vielmehr die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts. Moderner und zukunftsorientierter kann man es nicht formulieren. Die Buche in meinem Revier habe ich übrigens vor ein paar Tagen besucht. Sie sieht überraschend vital aus und zeigt, wie zäh Bäume ums Überleben kämpfen können. Helfen wir ihnen doch dabei, indem wir uns nicht so viel einmischen. 14 Kubikmeter Holz verbraucht jeder Deutsche im Schnitt pro Jahr. Wie viel Wald gibt es in Deutschland? 11,4 Millionen Hektar, das heißt etwa ein Drittel der Landfläche, ist Wald. Die häufigsten Baumarten in deutschen Wäldern: Fichte, 25% der Waldfläche, Kiefer 22%, Buche 15%, Eiche 10%. 77 Jahre beträgt das durchschnittliche Alter von Bäumen in Deutschland. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber: Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten: Redaktion, Telefon 040 3703 7242. E-Mail: blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsche Zentralbücherei für Blinde, DZB. Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen. Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. E-Mail: abo@dzb.de. www.dzb.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern Zeit Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB 2019. Wir werden unterstützt von Freunde der DZB e.V. Spendenkonto: Sparkasse Leipzig, IBAN DE 44 8605 5592 1100 830010. BIC WELADE 8LXXX.